In dieser Predigtreihe erwarten uns noch 4 Kapitel. Dann ist Schluss mit Markus. Heute ist, wie gesagt, das Kapitel 13 dran. Und dann folgen 3 weitere Kapitel. Kapitel 14, wo es um den Verrat und die Gefangennahme von Jesus geht. In Kapitel 15 geht es um seine Hinrichtung und seinen Tod. Und in Kapitel 16 geht es um Jesu Auferstehung und seine Himmelfahrt. Ja, also ihr merkt, das ist im Prinzip, wir kommen immer näher dem Geschehen, warum Jesus überhaupt gekommen ist, wie er gesagt hat, um sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Und wir befinden uns im 13. Kapitel, wie gesagt, in der letzten Woche seines Lebens, in der Passionswoche. Und das 13. Kapitel beinhaltet die letzte große Rede von Jesus. Das sind die letzten Worte, die Markus aufzeichnet, die wirklich lang sind, wo Jesus, ich sag mal, ausholt. Und diese Rede ist nicht einfach irgendeine Rede, es ist die sogenannte Endzeitrede von Jesus. Ich muss gestehen, als ich das Kapitel dann las, kam ich schon fast ins Schwitzen, dachte, au backe, das Thema Endzeit ist ein heißes Thema. Darf ich mal fragen, wer hat sich schon mal persönlich intensiver mit diesem Thema beschäftigt? Also schon mal vielleicht mal was nachgelesen, Vorträge dazu gehört, mal die Hand, dass ich so eine Idee bekomme, wer... Okay, sind einige. Das Endzeit-Thema ist ein viel diskutiertes Thema, unter Christen auch ein viel umstrittenes Thema. Und oft auch ein emotionales Thema. Das werden diejenigen, die sich mit dem Thema vielleicht noch nicht so sehr beschäftigt haben, nicht so ganz mitfühlen können. Es gab eine Zeit, gerade unter Freikirchen, ich weiß jetzt nicht, ich müsste noch genauer nachdenken, wann das war, aber einige haben diese Phase erlebt in ihren Gemeinden, wo das Thema Endzeit ein omnipräsentes Thema war. Es wurde regelmäßig, fast wöchentlich darüber gesprochen, über die Wiederkunft Jesu Christi, über die Zeichen der Endzeit und über das Dramatische. Das Ende ist nah, wir stehen kurz davor. In einigen Gemeinden war eine Art Stimmung, wir brauchen hier in diesem Leben nichts mehr investieren, weil wir können schon an der Uhr fast ablesen, jetzt wird Jesus wiederkommen. Wisst ihr, welche Stimmung ich meine? Welche Diskussionen und welches Ringen und welches Bibellesen ich meine, das ist total abgeflaut. Da war so ein, ich sag mal, Hype drum, so ein Fokus auf diesem Thema und dann auch irgendwie bei vielen eine Enttäuschung, dass das, was man so gedacht hatte, nicht eingetroffen ist und irgendwie ist man ins Leere gelaufen. War irgendwie doch nicht. Irgendwie geht das doch hier weiter. Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Und dann hat sich Kirche teilweise auch verabschiedet von diesem Thema. Man redet nicht mehr darüber. So, also für einige ist es ein Thema, wo sie vielleicht heute das erste Mal sich mit beschäftigen, das erste Mal was hören. Andere sitzen hier im Raum, für die ist es ein emotional wichtiges Thema. Und einige haben vielleicht auch eine sehr, sehr konkrete Meinung zu diesem Thema. Was möchte ich heute machen? Bevor ich diesen Text lese, sage ich euch das. Heute wird es keine Spekulation über irgendwelche Endzeitdaten geben. Ich werde auch nicht das tagespolitische Geschehen einordnen. Ich werde nicht einordnen, welcher US-Präsident ist der nächste Antichrist? Oder was hat es mit den Illuminaten und mit den Freimaurern auf sich? Ja, das sind interessante Themen, sind auch nette Themen. Die haben auch ihren Platz. Aber das ist nicht das, was ich heute machen möchte. In meiner kurzen Biografie habe ich wirklich schon alles gehört. Jeder Präsident war irgendwie ein Antichrist. Ja, und war irgendwie auf der Zeittafel, sollte irgendwas darstellen, wo wir gerade uns in der Endzeit befinden. Und bei jedem US-Präsident war das, dass ich mit Spekulationen von Christen überhäuft wurde und ich gedacht habe, schauen wir mal. Das werde ich heute nicht machen. Ich glaube, dass in der ganzen Endzeitfrage auch viel Nonsens produziert wird. Und viel Trubel um am Ende nichts. Aus meiner Sicht wird unter vielen Christen zu viel Zeit darin vergeudet, irgendwelche Endzeitthemen irgendwelche Weltereignisse in eine Art Zeittafel eintragen zu wollen. Dafür wird viel zu viel Zeit verplempert, denn herauszufinden, an welchem Punkt der Endzeit wir jetzt gerade sind, ist ein bislang ein vergebliches Geschäft gewesen. Und ich sehe auch in Markus 13, dass Jesus einen anderen Fokus legt. Wir werden es uns aber gleich anschauen. Wenn ich über Endzeit rede, dann gehört natürlich zu diesem ganzen Themenkomplex nicht nur Markus 13. Da gehören viele prophetische, apokalyptische Bücher dazu, das Buch Daniel zum Beispiel, das Buch Offenbarung. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass vor allem das Buch der Offenbarung sehr, sehr viel Details nochmal über die Endzeitphase preisgibt und offenbart. Aber diese ganzen Detailaufnahmen werden wir heute nicht machen. Wir werden uns erst einmal darauf beschränken, was Jesus in Markus 13 tut. Und Jesus zeichnet in Markus 13 die groben Linien für die Endzeit. Ohne zu sehr in Details zu gehen. Einige Winke gibt er auch, ja, aber in Markus 13 sehen wir erstmal grobe Linien, die Jesus zeichnet für die sogenannte Endzeit. So, jetzt lese ich Markus 13 komplett. Und als Jesus aus dem Tempel heraustrat, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Lehrer, sieh, was für Steine und was für Gebäude. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, Jesus war jetzt einige Wochen in Kapitel 12 im Tempel und hat im Prinzip allen erklärt, diese Zeit des Tempels ist vorbei. Ja, es hat eine neue Ära begonnen. Die ganze Priesterkaste ist vorbei. Das ganze Opfersystem wird abgelöst durch mich. Die Gegenwart Gottes ist nicht mehr im Tempel zu finden, sondern in mir. Ja, und jetzt hat er sozusagen mit dem Tempel, den hat er abgehakt. Und jetzt geht er raus aus diesem Tempel. Fertig, finito. Und die Jünger kommen auf die Idee: Schau, was für Steine, was für Gebäude. Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Und als er auf dem Ölberg dem Tempel gegenüber saß, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen, wann dies alles vollendet werden soll? Jesus aber begann zu ihnen zu sprechen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Viele werden unter meinen Namen kommen und sagen: Ich bin's. Und sie werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so erschreckt nicht. Es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich erheben. Es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Es werden Hungersnöte sein. Dies ist der Anfang der Wehen. Ihr aber seht auf euch selbst. Euch werden sie an Gerichte überliefern und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden und ihr werdet vor Statthalter und Könige gestellt werden, um meinetwillen ihnen zu einem Zeugnis. Und allen Nationen muss vorher das Evangelium gepredigt werden. Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Und es wird der Bruder den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind, und Kinder werden sich gegen Eltern erheben und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung stehen seht, wo er nicht sollte, wer es liest, merke auf. Wir werden später aufmerken an dieser Stelle. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen und nicht hineingehen, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass es nicht im Winter geschehe.
Denn jene Tage werden eine Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, bis jetzt nicht gewesen ist und nicht sein wird. Und wenn nicht der Herr die Tage verkürzt hätte, würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Und wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus, siehe dort, so glaubt nicht. Es werden aber falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich, die Auserwählten zu verführen. Ihr aber seht zu, ich habe euch alles vorher gesagt. Aber in jenen Tagen nach jener Bedrängnis wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel herabfallen und die Kräfte in den Himmeln werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den vier Winden her, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, erkennen, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht oder diese Generation wird nicht vergehen, bis all dies geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Seht zu und wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache. So wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob des Abends oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder frühmorgens. Damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde. Was ich euch aber sage, sage ich allen. Wacht. Amen. Amen. So, wir werden jetzt in den Text einsteigen. Ich werde euch sagen, wie ich den Text verstehe. Ich werde euch sagen, wie ich ihn interpretiere. Ich möchte an dieser Stelle schon vorweg schicken, dass wenn du eine andere Meinung zu diesen Geschehnissen hast, dann bin ich damit einverstanden. Also, wir werden dann darüber reden und Argumente austauschen. Aber für mich ist die Einordnung der jeweiligen Zeichen, wann geschieht was, bei aller Liebe keine heilsentscheidende Frage. Sie sind wichtige Fragen. Die haben auch Auswirkungen auf unser Denken und auch auf unser Handeln. Aber ich kann sehr, sehr gut, wenn Dorian heute sagt, also was du heute aufgezeichnet hast, da ich verstehe diese Ereignisse ganz anders, sage ich, lieber Bruder, ich habe dich sehr, sehr gern, du verstehst diese Dinge anders. Okay. Denn Bibellehrer, die viel, viel intelligenter, viel, viel weiser, viel, viel länger im Dienst sind als ich, kommen an diesem Punkt zu unterschiedlichen Ergebnissen. Von daher will ich nicht so hochmütig sein und euch sagen, ich habe alle Weisheit mit Löffeln gefressen. Bei anderen Themen stimmt das natürlich. Aber bei diesem Thema ausnahmsweise mal nicht. Ja? Habt auch Erbarmen mit mir. So, also wir dürfen die Leichtigkeit auch nicht verlieren, auch bei einem ernsten Thema. So, was an diesem Text eine viel diskutierte Frage ist, ist Folgendes. Jesus sagt ja Dinge voraus. Er prophezeit. Diese Dinge werden geschehen. So, für Jesus in diesem Augenblick, wo er es sagt, liegen die Dinge in der Zukunft. So, wir leben jetzt 2000 Jahre nach Jesus. Und für uns, für die Bibelauslegung, entsteht die Frage, welche dieser Ereignisse liegen schon in der Vergangenheit und welche in der Zukunft? Was hat sich davon schon erfüllt und was muss sich noch erfüllen? Versteht ihr? Die Jünger waren in dem Augenblick, als Jesus das gesagt hat, alle einig. Das wird irgendwann geschehen. Jesus hat es ja vorausgesagt. Aber wir stehen jetzt weit, weit in der Kirchengeschichte an einem anderen Punkt und müssen uns fragen, gibt es Elemente, die Jesus gesagt hat, die schon fertig sind, die schon geschehen sind, auf die wir nicht mehr warten müssen? Oder gibt es hier auch noch Elemente, auf die wir noch zu warten haben? Also ist das ein Text, der eine Geschichte, eine historische Geschichte in der Vergangenheit abhandelt oder etwas, was zukünftig passiert? Und ich habe kennengelernt, dass es bei dieser Auslegung der Endzeitrede von Jesus zwei extreme Sichten gibt. Es gibt die eine Sicht, die sagt, alles, wirklich alles, was wir gerade gelesen haben, davon ist noch nichts passiert und das wird alles erst in den letzten Jahren, kurz bevor Jesus wiederkommt, passieren. Ja, also davon ist noch nichts passiert. Die Jünger haben auch davon noch nichts erlebt. Sondern all das wird erst in der Zukunft, an der Endzeit passieren. Die andere, aus meiner Sicht, extreme Sicht, sagt, davon ist wirklich schon alles passiert. Alles. Alles. Wir brauchen auf nichts mehr warten. Wir schauen hier, wenn wir Markus 13 lesen, komplett auf Vergangenheit. Und das sagen nicht irgendwelche Spinner, sondern wirklich Leute, die haben es echt faustdick hinter den Ohren, wenn es um Bibelauslegung geht. Und ich so, wow, irgendwie, das scheint mir sehr extrem. Und ich finde zwei Aussagen von Jesus sehr, sehr spannend, die uns aus meiner Sicht in die Mitte bringen. In Vers 30 heißt es, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht oder diese Generation wird nicht vergehen, bis all dies geschieht. Jesus geht, also, und Vers 32 auch noch gleich dazu, sagt er wiederum, von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Also Jesus sagt gerade, es gibt Dinge, die werden im ersten Jahrhundert euch blühen. Aber es gibt auch Dinge, von denen ich gesagt habe, die werden kommen und ich weiß es selber nicht, wann sie kommen werden. Ja, also irgendwie ist da eine Spannung in der Aussage von Jesus, dass er bei Dingen ganz konkret weiß, diese Generation wird es erleben. Und bei der anderen Sache, wir werden uns anschauen, was das dann sein wird, ich weiß nicht, was passieren wird. Also, Jesus aus meiner Sicht geht davon aus, dass diese endzeitlichen Zeichen, von denen wir jetzt gleich sprechen werden, im ersten Jahrhundert schon zu sehen sind. Denn diese Generation ist eine Wendung im Alten und Neuen Testament immer und immer wieder für die aktuell lebende Bevölkerung. Aber es gibt einen Punkt, ein Tag, eine Stunde, wo er sagt, zeitlich bleibt das ein Geheimnis. Und da er danach direkt von der Wiederkunft des Herrn, der aus seiner Landes gegangen ist, spricht er natürlich hier von seiner eigenen Wiederkunft. Wann ich wiederkommen werde, das steht noch aus. Aber endzeitliche Zeichen der Bedrängnis sind schon im ersten Jahrhundert zu spüren. So, ich möchte euch ein wenig skizzieren, wie ich Jesus an dieser Stelle verstehe. Ich erkenne in dem Text, wenn wir ihn lesen, dass Jesus eine Epoche skizziert, die wir die Zeit der Bedrängnis nennen können. Bedrängnis. Ja, das Wort der Bedrängnis und der Auswirkung von Bedrängnis werden stattfinden. Und in den Versen 5 bis 13 nennt Jesus beispielhaft einige Merkmale dieser Bedrängnisphase, die stattfinden werden, die in dieser ganzen Zeit stattfinden, in der Bedrängnisphase. Ab Vers 14 beantwortet Jesus explizit die Frage der Jünger, wann wird das geschehen, was du jetzt hier uns gerade erzählt hast, dass dieser Tempel mit den schönen Steinen kaputt gehen wird? Ab Vers 14 beantwortet er direkt diese Frage und prophezeit die Tempelzerstörung, die 70 nach Christus geschehen ist. Ja, also 40 Jahre nach Jesu Leben, eine Generation hat in der Bibel 40 Jahre. Ja, ungefähr um 30 sagt Jesus, diese Generation, jeder weiß, Generationen sind 40 Jahre in der Bibel. Und dann nach 40 Jahren, 70 nach Christus, kommen auf einmal die Römer, belagern Jerusalem und zerstören den Tempel. Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Jesus sagt, dass diese Merkmale der Bedrängnis keine Hinweise auf das ultimative Ende sind. Habt ihr das gehört? Er hat gesagt, es ist noch nicht das Ende, wenn ihr die Kriege und so weiter hört. Viele Christen fangen dann an, wenn sie von Kriegen und Hungersnöten und von Erdbeben hören. Ja, davon hat doch Jesus gesprochen. Jetzt kommt er bald wieder. Jesus hat gesagt, diese Dinge werden passieren und ihr sollt euch nicht erschrecken. Er sagt, es ist der Anfang. Es ist nicht das Ende. Es ist vollkommen andersrum. Komm nicht in Panik, komm nicht in Hysterie. Ah, jetzt kommt er gleich wieder. Nein, es ist der Anfang. Und das haben die Jünger alle erlebt. Also von Anfang an gibt es Merkmale von Bedrängnisse. Klar? Versteht ihr, was ich meine? Klar soweit? Sie sind kein Hinweis auf das endgültige Ende, sondern sie markieren den Beginn. Ja, am Anfang der Bedrängnis sind diese Dinge schon da. So. Nun, wann passiert es? Wann beginnt denn die Bedrängnis? So, und da kommt dann der Unterschied, dass einige sagen, das kommt noch. Andere sagen, das ist schon vorbei. Ich sag, Himmelfahrt ist der Beginn der Bedrängnisphase und die Bedrängnisphase, die Epoche der Bedrängnis, endet bei Jesu Wiederkunft. Und die Merkmale der Endzeit sind permanent seit der Himmelfahrt präsent bis heute. Und ich werde darlegen, dass sich diese Zeichen der Bedrängnisse gegen Ende hin intensivieren wird. Wir gehen in den Text. Vers 5 bis 8. Jesus sagt hier, nachdem sie nach Zeichen und Zeiten gefragt haben, wann geschieht das alles? Woran können wir das ablesen? Gib uns eine Zeittafel. Sagt er, finde ich sehr interessant, seht zu, dass euch niemand verführe. Schau auf dein Leben. Seht zu, dass euch niemand verführe. Viele werden in meinen Namen kommen und sagen, ich bin's. Sie werden viele verführen. Wenn ihr von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so erschreckt nicht. Es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich erheben. Es werden Erdbeben an verschiedenen Orten. Es werden Hungersnöte sein. Dies ist der Anfang der Wehen. So. Das ist der Anfang. Wenn ihr in euren Bibeln Vers 13 lest, findet ihr die Vokabel das Ende. Also Jesus zieht eine Spanne vom Anfang bis zum Ende und zieht da so eine Art Klammer. Ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen, Vers 13, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Das Ende ist für mich hier kein individuelles Ende, dein persönliches Ende, sondern bis ans Ende der Zeit. Weil darum geht es die ganze Zeit hier. Anfang, Ende der Endzeit und nicht deines eigenen kleinen persönlichen Lebens. Ja? Von daher Anfang und Ende. So, Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, falsche Propheten, Verführungen können nicht Dinge sein, die wir einfach in die Zukunft verlagern und sagen, das hat die Jünger im ersten Jahrhundert nicht tangiert. Das ist, mit Verlaub, hat es nichts mit dem zu tun, was wir in unseren Bibeln lesen. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wenn wir die Briefe lesen, wenn wir das Leben von Paulus uns anschauen, wenn wir das Leben der Gemeinden uns anschauen, dann sehen wir, dass all diese Dinge, die kommen werden, direkt nach der Auferstehung losgegangen sind. Alle diese Dinge. Die Bedrängnis ist keine Phase, die du irgendwann in die ferne Zukunft legen kannst, mit der wir heutzutage nichts zu tun haben. Die Bedrängnis ist eine Sache, die im ersten Jahrhundert losgegangen ist. Das könnt ihr mir glauben oder nicht. Wir lesen dafür ein paar Bibeltexte, damit ihr auf den Geschmack kommt. Johannes 16 ist hierzu eine wichtige Passage. Johannes 16, 19 bis 21. Auch hier spricht Jesus kurz, bevor er in den Himmel auffährt, zu seinen Jüngern und sagt, Jesus erkannte, dass sie ihn etwas fragen wollten und sprach zu ihnen, forscht ihr darüber miteinander, dass ich sagte, eine kleine Weile und ihr seht mich nicht, Himmelfahrt? Und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen, Wiederkunft, eine Zeitspanne, ja?
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Die Frau, wieder das Bild der Wehen, was wir auch im 1. Thessalonicher in der Lesung gehört haben. Die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Vers 33, ganz zum Schluss, sagt er, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr was? Bedrängnis. Habt ihr das? Nicht erst in 3, 4, 5.000 Jahren, sondern im 1. Jahrhundert wird eure christliche Nachfolge von Bedrängnis geprägt sein. Aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Apostelgeschichte 14, 22. Sie besuchen einige Christen in den Ortschaften, wo sie schon existierten. Und dort heißt es, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten oder ermutigten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Für Paulus war es klar, das, was Jesus über Bedrängnis sagt, ist nicht etwas, was irgendwann in der Zukunft passiert, sondern unser Leben ist jetzt schon davon geprägt. Hast du keine Bedrängnisse in deinem christlichen Leben, dann stelle ich ein Fragezeichen hinter deinem christlichen Glauben. Ihr wisst, das ist der Weg der Bedrängnis durch in das Reich Gottes hinein. 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Hier sagt Paulus zu der Gemeinde in Thessalonich, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Hier haben wir es wieder. Bedrängnis kennzeichnet das Leben der Thessalonicher, aber nicht nur Bedrängnis. So wie auch Jesus gesagt hat, der Geist Gottes wird euch gegeben werden. Im gleichen Buch, das sind die letzten Verse, Kapitel 3, 2 bis 4. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten, eures Glaubens wegen, damit niemand wankend wird in diesen Bedrängnissen. Denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vor, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist und ihr auch wisst. Es ist für mich insofern wichtig, wenn jemand dazu eine andere Meinung hat, dann lasse ich sie ihm. Aber für mich ist es wichtig, so wie die Thessalonicher, zu wissen, dass wir durch die Bedrängnis gehen. Dass die Bedrängnis etwas ist, was uns als Christen betrifft. Die Endzeitzeichen, die Endzeitmerkmale betreffen die Kirche jetzt, nicht später. Jetzt. Und das hat Jesus gesagt zu den Aposteln, ich sage es nicht nur euch, sondern ich sage es allen, wacht. Und das ist genau das, was Paulus auch sagt. Ihr wisst es. Und wir haben im Kapitel 5 von Margarete gelesen bekommen. Wacht, schlaft nicht. Genau das Gleiche, was Jesus in seiner Endzeitrede zu seinen Jüngern sagt. Es ist jetzt die Zeit. Jetzt ist die Bedrängnis und nicht irgendwann später. Diese Zeichen, die wir sehen mit Erdbeben und meinetwegen eine katastrophale Präsidentschaft von irgendeinem US-Präsidenten, wenn du es so willst, sind keine Dinge, die uns in irgendwelche endzeitlichen Spekulationen verwirren sollten. Das ist nicht das Ziel der Endzeitrede Jesu. Das möchte er damit nicht bezwecken. Diese Zeichen sollen uns daran erinnern, dass Jesus das vorausgesagt hat und wir den Mut nicht verlieren. Dass wir darum wissen, dass unser Glaube ein angefochtener Glaube ist bis zum Schluss. Dass es kein Zuckerschlecken ist, sondern dass es auch wehtun kann, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihm nachfolgen. Dass uns schlimme Dinge ereilen können und sie es auch tun, weltweit gesehen.
Und das sollte uns nicht verwundern. Und Jesus sagt uns auch diese Dinge und soll auch in uns bewirken, wenn ihr durch diese Dinge geht, dann habt nicht das Gefühl, dass Gott euch vergessen hat in eurem Leid. Dass Gott es nicht übersieht, dass ihr leidet, sondern er sieht jede Sekunde deines Schreins. Er sieht jede Träne, die du trauerst, aufgrund deines Glaubens, was du für Jesus leidest. So klein es vielleicht auch erscheinen mag von außen, aber niemand kann ja in die Herzen schauen, was auch Worte in uns anrichten können. Auch wir Christen in Europa, in Deutschland, erleben Bedrängnis, wenn wir wirklich für Jesus einstehen, meine Lieben. Denn Blicke können auch töten. Wir sitzen vielleicht nicht in den Gefängnissen, aber wir können dennoch ausgeschlossen und eigentlich eingesperrt sein in einer Gesellschaft. Und Jesus bereitet uns darauf vor und fragt im Prinzip, bist du bereit, den Preis zu zahlen der Nachfolge? Ihr werdet eine Zeit der Trauer haben, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Wenn das kein Wort für die Kirche des ersten Jahrhunderts ist, dann weiß ich das nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Wort sein soll. Ist es ein Wort auch an die Kirche zur Endzeit? Ja, sicherlich. Denn aus meiner Überzeugung, das werden wir uns noch anschauen, wird das doch noch heftiger werden. Und man wird sich immer mehr ratloser fühlen. Was ist mit unserem Gott? Und dann wird 1. Thessalonicher ein Riesentrost für uns sein. Hart aus. Ihr wisst um diese Dinge. Ihr wisst das. Wir haben es euch von Anfang an gesagt. Das war der Deal. Da war nichts in den Fußnoten versteckt. Das war gleich der Deal. Wenn du mir nachfolgst, dann musst du dein Kreuz auf dich nehmen. Also, wir sind bedrängt. Das ist jetzt nicht schön geschrieben. Wir sind bedrängt bis zum Ende, ist sozusagen der erste Punkt. Keine Angst, wir werden heute nicht Vers für Vers den Text durchgehen, dafür ist er zu lang. Ich kann nur Stichproben machen. Und wenn du dich damit intensiver befassen möchtest, auch mit der Gegenmeinung von mir, dann kann ich dir Literatur geben. So, wir gehen jetzt weiter. Vers 9 bis 13. Wir sind nicht nur bedrängt bis zum Ende, sondern wir sind auch beauftragt. Beauftragt bis zum Ende. Ihr aber seht auf euch selbst. Euch werden sie ein Gericht überliefern und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden und ihr werdet vor Statthalter und Könige gestellt werden um meinetwillen, ihnen zu einem Zeugnis. Und allen Nationen muss vorher das Evangelium gepredigt werden. Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Wahnsinnswort. Und es wird der Bruder den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich gegen Eltern erheben und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, ich füge hinzu, bis ich wiederkomme, der wird gerettet werden. So, ich habe jetzt eben gerade sehr, sehr stark die Extreme sich kritisiert, die gesagt hat, das ist alles nur noch Zukunft. Ich habe gesagt, nein, das ist jetzt. Jetzt schwenke ich zu denen, die sagen, das hat mit uns heutzutage alles gar nichts mehr zu tun. Denn solche Ansichten gibt es tatsächlich, die sagen, das ist ein Text, der nur für das erste Jahrhundert gilt. Und das hat sich alles schon erfüllt, wir haben auf nichts mehr zu warten. Man wird dem Text nicht gerecht, wenn man den Text so versteht, aus meiner Sicht. Warum? Jesu Worte allein in diesen Versen, und wenn du diese Verse genau liest und die Apostelgeschichte kennst, dann kannst du fast aufschlagen, das ist dem passiert, das ist dem passiert, das ist dem passiert, das ist dem passiert. Alles, was Jesus sagt, ist das also schon abgeschlossen? Nein, Jesus gibt einen Wink in diesen Versen, dass das, was er hier sagt, was die Endzeit prägen wird, bis in unsere heutige Zeit und bis ganz zum Schluss reichen wird. Und zwar ist das Vers 10. In Vers 10 sagt er, und allen Nationen muss vorher das Evangelium gepredigt werden. Das ist bis heute noch nicht geschehen. Auf diesen Moment warten wir. Die Weltmission ist etwas, was nicht nur die Bedrängnis, sondern hier auch Weltmission. Auch die ganze Zeit nach Jesu Himmelfahrt unsere Zeit als Kirche prägt. Bis Jesus wiederkommt, werden wir damit zu tun haben, das Evangelium der Liebe Gottes zu predigen. Und deswegen können wir nicht einfach bei diesem Text sagen, das hat für uns heute keine Relevanz mehr, diese Endzeitzeichen. Die sind eingebettet in diesen Auftrag. Und wir wissen, die erste Kirche im ersten Jahrhundert hat genau diesen Auftrag wahrgenommen. Ist schon sehr weit gekommen, aber natürlich nicht bis zum Ende. Ja, nicht alle Nationen haben das Evangelium gehört. Die Bedrängnisphase, gekoppelt mit der Weltmission, wird uns begleiten von Himmelfahrt bis zur Wiederkunft. Ich möchte das mit der Parallelpassage in Matthäus 24 belegen. Matthäus 24, Vers 14, sagt Jesus explizit, das ist die gleiche Rede im Matthäus-Evangelium, auch die Endzeitrede. Und dort sagt er, hinterlässt uns Matthäus noch eine zusätzliche Information. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Merkt ihr was? Dann wird das Ende kommen. Wenn du möchtest, dass Jesus schnell wiederkommt, dann tust Benjamin gleich und geh in die fernen Nationen und missioniere. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir unsere Bedrängnis verkürzen können. Geh raus in alle Nationen und predige das Evangelium dort, wo es noch nicht gehört wurde. Das war übrigens in einer Phase der Kirchengeschichte der Motivationsgrund, über See zu gehen und dort zu predigen und zu missionieren. Weil die einfach richtig Bock hatten, dass Jesus wiederkommt. Die haben gesagt, unser Herr kommt bald wieder und wir lesen unsere Bibeln. Matthäus 24, Vers 14 sagt uns ziemlich klar, wenn alle missioniert und evangelisiert sind, dann komme ich wieder. Also lass uns gehen. Lass uns gehen. Dann kommt Jesus wieder. Das finde ich amüsant, aber auch gar nicht so schlecht. So, man kann sich jetzt natürlich, wie ich es immer wieder sage, ihr merkt, ich versuche zumindest ein bisschen sensibel bei diesem Thema zu sein. Man kann sich streiten, wann sind diese Zeichen und so weiter und so fort. Aber was ist der Schwerpunkt von dem, was Jesus hier uns eigentlich sagen möchte? Wie gesagt, der Schwerpunkt ist nicht, dass du hier so ein schönes Diagramm oder so zeichnen kannst. Der Schwerpunkt von der Rede Jesu bis hierhin ist, Nachfolger Jesu sind bereit, für die Gemeinschaft mit Jesus zu leiden. Sie sind bereit, wie die arme Witwe im Tempel, Kapitel 12. Markus führt das auch weiter. Wie die arme Witwe, den Glauben auch in die Tat umzusetzen. Einen fruchtbringenden Glauben zu haben. Alles zu geben für Gott. Wir sehen die arme Witwe im Tempel als Vorbild für das, was jetzt kommt, für die Endzeit. Wirklich alles zu opfern für unseren Herrn. Nicht Lippenbekenntnisse werden uns retten am Ende, sondern unser Ausharren, dass wir alles für unseren Gott geben, auch wenn es schwierig wird. Wir werden ausgelacht, wir werden den Mut verlieren, wir werden uns fürchten, wir werden gehasst, wir werden geschlagen, wir werden festgenommen. Aber eins ist uns sicher, und das ist der Schwerpunkt, meine Lieben, warum wir nicht anfangen sollten zu streiten über solche Texte. Wir werden ausharren, weil wir Gottes Auserwählte sind. Das ist ein mutmachender Text. Wer zu Jesus Christus gehört, ist auserwählt und er wird nicht fallen. Es ist ein trostvoller Text, kein spekulativer Text. Wir werden ausharren, weil Gott uns erwählt hat und uns beschützen wird. Es werden Mächte versuchen, uns abzuziehen, wenn es denn möglich wäre. Aber es ist unmöglich, die Auserwählten aus der Hand Gottes zu reißen. Denn sie sind sicher in Gottes Hand und das soll uns Trost sein. Und wenn wir leiden, insbesondere wenn wir dann ins Leiden kommen, und das ist Jesu Fokus. Wenn du leidest, sei dir der besonderen Gegenwart des Geistes Gottes gewiss. Du denkst, der Geist Gottes ist für die guten Tage da. Ich sage dir, der Geist Gottes ist besonders da, wenn du dich elend fühlst, wenn du am Boden liegst. Das ist die Zeit des Geistes Gottes. Das ist übrigens schon ein kleiner Wink auf unsere Christuskonferenz. Das ist ein wichtiges Thema. Gottes Präsenz in allen Lebenslagen. Okay, also das ist das eine. Trost in der Bedrängnis, das ist der Fokus von Jesus. Und ein weiterer. Statt uns mit irgendwelchen tagespolitischen Geschehen herumzuplagen und zu überlegen, wo auf der Endzeituhr sind wir jetzt, gibt Jesus, und das liebe ich, uns einen Job. Ich will nicht, dass du spekulierst, ich will, dass du missionierst. Ich will nicht, dass du überlegst und deine Tafeln malst und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und wo werde ich jetzt wohl sein und ist das jetzt schon, oder du musst das Evangelium von Jesus Christus predigen. Das ist der Fokus von Jesus. Auch wenn du nichts schnallst, auch wenn du nichts kapierst, auch wenn du heute nach Hause gehst und sagst, was hat Waldemar diesmal gemacht? Ich hoffe, er bringt nicht noch einmal seine Flipchart mit. Das darfst du mitnehmen. Geh und predige das Evangelium. Das ist der Fokus von Jesus. Jesus möchte uns eine Beschäftigung geben, versteht ihr? Weil wir kommen sonst zu ganz vielen Künsten, zu ganz vielen Ideen, womit wir uns aufhalten können. Und Jesus weiß das und deswegen gibt er uns einen Job. Geh und predige das Evangelium. Geh und predige das Evangelium. Überleg dir konkret nächste Woche, wo und wie kann ich das Evangelium predigen? Das ist der Fokus von Markus 13. Glaubt ja nicht, dass wir schon am Schluss sind. Das unerwartete Ende heißt unser heutiger Text. Jesus wird jetzt in den nächsten Versen, wir werden nur einzelne rauspicken, wird jetzt weitere Hinweise dafür geben, dass diese Bedrängnisphase, wie ich sie eingezeichnet habe, im ersten Jahrhundert tatsächlich eingetroffen ist und bis zu seiner Wiederkunft ausgedehnt wird. Der nächste Punkt heißt, wir sind nahe am Ende. Also nicht mit unserer Kraft, wir sind nicht am Ende mit unserer Kraft, sondern am Ende, wenn Jesus wiederkommt. In Vers 14 gibt es diesen ominösen Satz. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung stehen seht, wo er nicht sollte, wer es liest, merke auf. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen, wer auf dem Dach ist und so weiter, dann sollen diese Dinge geschehen. Habt Acht, kehrt nicht zurück in euer Haus, kehrt nicht zurück in eure Stadt. Weh denen, die schwanger sind und stillen, betet, dass es nicht im Winter geschieht. Also Jesus hat hier wohl eine ganz konkrete Situation vor Augen. Das Gräuel der Verwüstung. Uns fehlt die Zeit, in die Tiefe zu gehen. Auch ich muss auch an dieser Stelle gestehen, ich habe selber auch noch Fragen an diesem Punkt. Zu welchem Schluss ich bislang gekommen bin, der Gräuel der Verwüstung, damit spielt Jesus, indem er das sagt, spielt er auf eine Prophetie aus Daniel an. In den Daniel-Büchern wird das vorprophezeit, vorausgesagt, und es bedeutet, dass es eine schreckliche Entweihung des Tempels geben wird. Also, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung steht, dort, wo es nicht sollte. Also es wird etwas an einem Platz stehen, wo es eigentlich nicht hingehört. Und das ist auch genau dann passiert, 70 nach Christus, dass der Tempel radikal und massiv entweiht wurde. Das Lukas-Evangelium hat die gleiche Endzeitrede im 21. Kapitel. Und Lukas überliefert von Jesus noch dazu folgenden Satz, der es noch ein bisschen konkreter macht, wie die Stimmung dort sein wird in der Zeit. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr aber Jerusalem von Herrscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Und dann heißt es weiter, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen, gleicher Text. Also Jesus hat ein explizites Ereignis im Fokus und beantwortet jetzt die Frage der Jünger, wann wird das geschehen mit der Tempelzerstörung? Und dann sagt er, es wird eine Belagerung eurer Stadt geben und es wird eine Entweihung des Tempels geben. Und das soll euch ein Hinweis sein, dass ich nicht einfach irgendwelche Märchengeschichten erzähle, sondern dass ich ein wahrer Prophet, dass ich wahrer Gottes Sohn bin. Das war für die Christen bis heute ein Riesenbeweis dafür, dass Jesus wirklich prophetisch reden kann. Dass Markus das zu einer Zeit schreibt, wo der Tempel noch stand. Das ist mutig. Und es tatsächlich nach einer Generationsspanne auch dann eintritt, war für die Christen in Rom, Markus ist an die Christen in Rom, die in Verfolgung sind, in massiver Verfolgung, war ein Riesentrost zu sehen, wow, Gottes Wort steht, Gottes Wort fällt nicht. Wenn das wahr ist, dann wird auch das Nächste, dass Jesus wiederkommt, auch wahr sein. Also die Zerstörung von Jerusalem und des Tempels ist 70 nach Christus ungefähr, wurde erfüllt. Ja, Jesu Prophezeiung wurde hier erfüllt. Außerdem sehen wir in Vers 21 und 22, dass Jesus Folgendes sagt. Wenn jemand zu euch sagt, sieh, hier ist der Christus, siehe dort, so glaubt nicht, es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden Zeichen und Wunder tun. Auch hier sehen wir erneut dieses Thema mit diesen falschen Propheten, die die Aufmerksamkeit von Jesus weglenken. Das ist keine Sache für die Zukunft, meine Lieben. 1. Johannes 4, 1 bis 3, dort heißt es, ist heute ein bisschen Bibelstudium, ne? Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten, klingelingeling, sind in die Welt gekommen oder hinausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt ist er schon in der Welt. Ich weiß nicht, warum das für viele Christen so schwer zu verstehen ist, dass das etwas fürs erste Jahrhundert bis heute ist. Das ist schon, ihr habt gehört, dass das kommen soll. Warum seid ihr so überrascht? Das prägt unser christliches Leben von Anfang an. Wird auch nicht aufhören. Okay, was macht Jesus hier? Er bereitet die Jünger vor auf die Tempelzerstörung und er bereitet sie auch vor auf die Verführungsbewegung und auf die Verfolgungsbewegung im ersten Jahrhundert. Jetzt kommen wir zu einem Problem. In Markus 13, Vers 19 heißt es, denn jene Tage werden eine Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, bis jetzt nicht gewesen ist und nicht sein wird. Also das Maß der Bedrängnis wird so katastrophal sein, da gibt es nichts Vergleichbares. Wir waren eben gerade bei der Tempelzerstörung, ne, 70 nach Christus. Da muss man sagen, die Verfolgung, die Bedrängnis 70 nach Christus war schwer, aber nicht in der Kategorie, wie Jesus es hier beschreibt. Die Frage ist, was meint Jesus? Spricht er jetzt nun über die, ich mach mal eine andere Farbe, spricht er jetzt nun über die Tempelzerstörung, die vielleicht hier stattgefunden hat? Weil die Intensität der Bedrängnis erleben wir 70 nach Christus nicht. Das bedeutet irgendwie, wenn wir sehen, die Bedrängnis ist eine lange Periode, meint er wahrscheinlich, wenn er von jenen Tagen spricht, wohl möglich, das ist meine Theorie, besser kann ich es nicht sagen, meint er einen gewissen Zeitraum. Dass es eine Zeit kommen wird, wo es mega krass sein wird. Und könnt ihr euch noch daran erinnern, Jesus hat gesagt, wenn ihr diese ganzen Dinge kommen seht, erschreckt euch nicht, das ist der Anfang, wovon? Der Wehen. Der Gedanke der Wehen impliziert den Gedanken einer Intensivierung. Einige haben hier Kinder bekommen, einige mussten sich das Spektakel mit ansehen. Und eine Wehe oder Wehen gehen nicht so los und bleiben auf dem Level. Oder Elise, du bist ja Hebamme, du weißt Bescheid. Da gibt's Intervalle. Wehen finden in Intervallen statt. Ich habe mich mal schlau gelesen. Es gibt Übungswehen, dann gibt es Vorwehen, dann gibt es Senkwehen. Dori weiß noch richtig Bescheid, ne? Willst weitermachen? Dann gibt es Eröffnungswehen und dann gibt es die Presswehen. Ja, also, wir gehen nicht in die Details. Aber Wehen haben Intervalle und sie werden intensiver und zum Schluss werden sie gefühlt katastrophal. Dass man sagen kann, und Jesus gebraucht interessanterweise, im Johannesevangelium haben wir das vorhin gelesen, die Bedrängnisse, sagt er, das ist wie eine Frau, die in Wehen liegt und das Kind gebiert und dann ist fertig. Ja, jene Tage wird es eine Bedrängnis sein, das hast du vorher nicht gesehen und wirst du danach auch nicht mehr sehen können. Ja, ich denke, er spricht bei den jenen Tagen von der Bedrängnis, von dem Ende der Wehen und nicht von dem Anfang. Deswegen hier, kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es mehr, wird es mehr, wird es mehr. Das bedeutet, wenn es Intervalle von Wehen gibt, dass es auch Phasen, und jede Gebärende hat das erlebt, auch Ruhephasen gibt, wo man verschnauft. Meine Lieben, ich glaube, wir sind gerade in einer Ruhephase. Wir warten, bis die nächste Wehe kommt. Fragt mich jetzt nicht, wird das eine Senkwehe sein? Ist das eine Übungswehe oder eine Presswehe? Ich habe keine Ahnung. Und ich sehe auch vom Text nicht, dass uns das so sehr tangieren soll. Das ist nicht der Punkt. Ich weiß, es gibt Friedenszeiten hier unten und wir stecken vielleicht in der oder in der oder in der. Aber es wird wieder der nächste Intervall sein. Wann wird das aber endlich sein, Waldemar? Sag es uns. Bei Geburten kann man künstlich einleiten. Bei Christus können wir das nicht tun. Da gibt es keine künstliche Einleitung. Da müssen wir den ganzen Prozess durch. Ich kann euch nur eins sagen. Niemand von uns, und wenn vielleicht gibt es euch da einen kleinen Hinweis, niemand von uns war so nah dran wie wir heute. Und nächste Woche werde ich euch das Gleiche sagen. Niemand von uns war so nah dran an Jesu Wiederkunft, an dem Ende dieser Presswehen, wie dann. Und das ist das Einzige, was ich wissen brauche. Ihr denkt vielleicht, stimmt es, dass die Dinge intensiver werden? Open Doors schreibt, eine Vereinigung, die sich für verfolgte Christen einsetzt, derzeit herrscht die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Mehr als 200 Millionen Christen leiden unter einem hohen Maß an Verfolgung, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Christen wurden noch nie so verfolgt wie heute. Das bemerken wir in Südbaden, wo die Sonne scheint, nicht. Aber es gibt massive Verfolgung auf diesen Planeten. Und nur weil wir hier vielleicht irgendwo unten rumkrebsen, heißt das nicht, dass es auf einer anderen Ebene eine deutlich zu spürende Wehe gerade gibt. Also wir sehen an der Kirchengeschichte, Weltmission und Bedrängnis breitet sich beidermaßen aus. Durch die ganze Epoche seit Himmelfahrt und Wiederkunft. Das Evangelium ist auch bis heute, hat ein Wachstum. Menschen kommen zum Glauben wie noch nie auf diesem Planeten. Bekommen wir leider in Südbaden auch wenig von mit. Ich hoffe auf bessere Zeiten. Das Evangelium breitet sich aus, die Weltmission nimmt zu und die Bedrängnis nimmt ebenso zu. Und weil ich glaube, dass Jesus diese kurze Zeit hier meint, ganz zum Schluss, sagt er dann in Vers 24 interessanterweise Folgendes. Aber in jenen Tagen nach der Bedrängnis, wenn diese Dinge geschehen und der Menschensohn wird wiederkommen. Jesus sagt, nach der Bedrängnis wird er wiederkommen. Und deswegen glaube ich, wenn er von dieser heftigen, intensiven, von diesen intensiven Tagen spricht, dass er von den vermehrten Wehen spricht und dann sagen kann, nach jenen Tagen, dann werde ich wiederkommen. So, was machen wir hier draus? Ich habe euch heute keine Abfolge präsentiert, von Endzeitereignissen, damit wir möglichst genau wissen, wann und wo und wie das Ende stattfindet. Ich sehe, dass Jesus den Fokus verändert. Sein Interesse in dieser endzeitlichen Phase ist unsere Haltung und nicht der Fahrplan, den wir aufzeichnen können. 6-mal lesen wir in diesem Text, seht zu, wacht. Das ist der Fokus seiner Rede. Und was er hier in seinem Gleichnis bringt von dem Mann, der weggeht und seinen Knechten Vollmacht und ein Werk gibt, Vollmacht, den Geist Gottes, das Werk Mission gibt und sie sollen wachen, beten, zeigt er im Prinzip, mein lieber Jünger, auch wenn du davon keine Ahnung hast, predigst du das Evangelium? Verlässt du dich auf Gottes Geist dabei? Und bist du ein betender Jünger? Wenn du das Evangelium nicht weiterträgst und wenn du nichts betest, dann schläfst du. Aber du sollst nicht schlafen, du sollst aufwachen. Und auch wir, Emmendinger, meine Lieben, müssen aufwachen. Das ist unsere Zeit. Wir müssen das Evangelium von der Liebe Gottes weitergeben und wir müssen eine betende Gemeinde sein. Das bedeutet es, zu wachen. Beachtet Mark, und das ist mit das Größte für mich an diesem Text. Markus ist der Begleiter von Petrus. Markus ist sehr geprägt von Petrus und seiner Erzählung. Lest mal 35. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob des Abends oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder morgens früh oder frühmorgens. Ist es nicht irgendwie seltsam, dass auf einmal hier in dem Text der Hahnenschrei aufkommt, wo es ums Wachen und ums Beten geht? Meine Lieben, im nächsten Kapitel, Kapitel 14, womit werden wir dort konfrontiert werden? Wir werden einen Petrus sehen, der von Jesus wozu aufgetragen wurde? Bleib hier, ich gehe in den Garten Gethsemane, ich bereite mich auf meine Kreuzigung vor und ich möchte, dass ihr hier für eine Stunde wacht. Und er kam wieder und fand sie schlafend. Im gleichen Kapitel danach verleugnet Petrus Jesus bei was? Als der Hahn kräht. Merkt ihr, wie das 13. Kapitel von Wachen, von Beten, Hingabe zu Jesus, Leidensbereitsein für Jesus und ein Hahnenschrei? Und wir genau das bei Petrus sehen. Und es ist so, als wenn Petrus Markus sagt, Markus, sag den Christen, zu denen du schreibst, wacht, schlaft nicht. Ich habe es erlebt, was es bedeutet, zu schlafen. Ich habe es erlebt, zu pennen und nicht im Gebet zu harren. Und das hat mich bei meinem Hahnenschrei auch ereilt. Wie ein Dieb in der Nacht kam dieser Hahnenschrei und da war ich am Boden zerstört und habe nur heulend Jesus gesehen. Sagt den Christen in Rom, seid nicht so. Wenn ihr euch hiermit beschäftigt, mit ganzen Zeitplänen, vergesst das. Das ist nicht der Fokus, sondern betet. Predigt das Evangelium. Bleibt am Ball. Bleibt in der Abhängigkeit des Heiligen Geistes, der euch gegeben ist für diese Bedrängnisphase. Jesus kommt wieder und ich habe es erlebt. Der Hahn wird wieder krähen. Aber wir sollen stehen bleiben. Das ist der Fokus, den Petrus durch Markus, das ist meine Überzeugung, den Christen hier weitergibt. Von daher, wenn du sagst, ich konnte heute nicht viel anfangen, beten können wir. Von Jesus weitererzählen, was er in unserem Leben gemacht hat, das kriegen wir auch hin. Nicht, weil wir so toll sind, weil der Geist Gottes in uns lebt. Weil er uns die Worte gibt, die wir brauchen, um Zeugen seiner Liebe und seine Auferstehungskraft zu sein. Denn unser Herr, er kommt bald. Wir sind nahe dran. Lasst uns wachen. Amen.